Ich mache es mal anders. Ich spiele Ihnen zur Einleitung von einer Reihe von Sachen, die ich heute sagen will, ein kleines YouTube-Video vor, damit wir wieder ein wenig reinkommen in den Bereich, obwohl Sie das ein wenig wundern wird, was Sie jetzt hier sehen, im Zusammenhang nämlich mit der Fragestellung.
Som är en återvunnen kola, kan man säga, en flaska alltså, som man kan använda till presentkartong. Men jag ska be min kollega Lin från All Women Recycling berätta mer om den.
Okay, my name is Lin Worsley and we are in Cape Town, South Africa on such a beautiful day in summer. We have a company here called All Women Recycling, where we empower women from townships around in Cape Town, previously fairly uneducated women who don't really have much chance of having a job. But we hone in on the raw talents that they have, which are their creativity, and we've come up with a product called the Clickety Click Box, made from recycled plastic bottles, opening it up to fill with your imagination. And our unique selling point on this product is, I was once a plastic bottle, and now I'm a gift box, up to fill with your imagination.
Also sehr stark ist die Werbeabteilung dieser Firma noch nicht, weil sonst würde sie ein Image produzieren.
Clickety Click Box keeps nine women alive.
Sonst würde sie offenbar ein Imagefilm oder irgendetwas produzieren, was diesem Produkt, das Sie hier sehen, auf das ich dann noch zu sprechen kommen werde. Aha, hier gibt es keine, doch ja, diesem Produkt besseres Aussehen verleiht. Aber Sie haben zwei entscheidende Termini gehört, auf die ich dann zurückkommen werde im Laufe dessen, was ich Ihnen heute sage. Das eine war uneducated women und das andere war their creativity. Und es hat auch etwas zu tun mit Handwerk natürlich, weil das ist Expertise im Umgang mit Plastik schneiden, um es mal so zu sagen. Ich komme auf diese Sachen noch zurück heute und beziehe sie auf den Inhalt meiner Vorlesung. Ich habe ja jetzt einen Monat lang sozusagen zum Teil im Ausland zugebracht. Das ist ein bisschen so, stelle ich fest, wie bei Eltern, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie die Kinder allein zu Hause lassen. Ich selber habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen dafür, diese Pause sozusagen zwangsweise eingeschaltet zu haben. Aber es kommt immer darauf an, was die Kinder dann zu Hause machen. Es ist nicht immer nur eine einseitige Geschichte, vor allem wenn die Kinder schon ziemlich erwachsen sind. Und ich war dann doch sehr positiv davon berührt, dass während dieser Zeit eine Reihe von Impulsen und Gedanken produziert worden sind, die darauf hinweisen, dass das nicht einfach eine Abstrahlung von Wissen von vorne ist, sondern dass, um das Reizwort zu verwenden, hier tatsächlich Bildungsprozesse stattfinden, wo ja jeder sich darüber mehr oder weniger im Klaren ist, dass Bildungsprozesse genau zweiseitige Prozesse sind, also nicht darin bestehen, dass man ein Service in Anspruch nimmt. Bildung ist kein Service in dem Sinn, sondern Bildung ist etwas, was eine Responsivität verlangt, und so etwas ist also an wichtigen Punkten tatsächlich sozusagen passiert. Ich werde auf diese Hinweise zu Volkswirtschaft und Bildung als Ware dann auch in weiterer Folge dieser Vorlesung zu sprechen kommen, möchte aber den Einsatz mit einer Stelle, mit zwei Stellen genauer gesagt, aus Platon machen, um Ihnen kurz vor Augen zu halten, wie es jetzt noch weitergehen wird. Wir haben vor einem Monat geschlossen mit Hinweisen über XML, über die Technik der Auszeichnung von Texten, insbesondere von Metadaten, die es möglich machen, dass man mit gegenwärtigen Web-Technologien und Scripts über das Web Metadaten von wissenschaftlichen Resultaten automatisiert abfragt in geeignet präparierten Archiven und diese so erlangten Metadaten aufbereitet, weiterbereitet, weiterverarbeitet und einbaut in den weiteren Forschungszugang. Da wird am Ende der Vorlesung noch einiges dazu zu sagen sein. Ich gehe aber jetzt mal jetzt auch durch den Einschnitt, den es hier gibt, zurück in die tiefe Vorgeschichte oder Geschichte, in die frühe Geschichte der Philosophie und versuche einiges über das Thema, sagen wir mal, Wirtschaft und Bildung, Geld und Persönlichkeitsentwicklung Ihnen vor Augen zu führen, um also nochmal wiederum zurückzugehen. Erinnern Sie sich an den Anfang, wo ich etwas von Pythagoras Ihnen vorgestellt habe und von der griechischen Vorstellung eines gediegenen, wohl ausgebildeten und in dem damaligen Weltzusammenhang bestens vernetzten Philosophen. Und die beiden Hinweise auf Platonstellen, mit denen ich jetzt beginnen werde, sind also wirklich, man kann es nicht anders sagen, als wirklich drastisch. Also die Philosophie, die sich abschleift und die den Sokrates und Platon immer wieder quasi als Ursprungsheilige versteht und das schön redet und hinaufredet, tut gut daran, hin und wieder sich auch vor Augen zu halten, was für ein bissiger, witziger, polemischer Autor zum Beispiel Platon gewesen ist. Man weiß es nicht genau, wie das beim Sokrates ist. Und die eine Polemik, die ein bisschen verhüllt, aber dann doch auf eine faszinierende Art und Weise ich Ihnen vorstellen werde, findet ausgerechnet statt in der Verteidigungsrede von Sokrates, in der Apologie, in der er sich an das Athener Tribunal wendet und so beginnt, dass er sagt, man wirft dem Sokrates vor, dass er lauter Blödsinn macht, dass er sich über Gott und die Welt lustig macht. Er sollte dem Aristophanes nicht glauben, der so einen Sokrates vorgestellt hat. So ist Sokrates sozusagen rübergekommen bei einigen Leuten. Sokrates sagt, ihr kennt mich doch selbst, ihr habt mich reden hören, ihr braucht nicht nach dieser Form von ein bisschen diffamierender Komödie zu gehen. Und dann sagt er aber, und das ist der Punkt, um den es mir jetzt geht, es ist eben weder hieran etwas, noch auch, wenn ihr etwa von einem gehört habt, ich gebe mich dafür aus, Menschen zu erziehen und verdiente Geld damit, auch das ist nicht wahr. Und da spricht er direkt an die Situation der Sophisten, die ich Ihnen ja schon dargestellt habe, die Wanderlehrer, die Trainer, die Gruppen- und Managementberater, die an dieser Stelle nach Athen kommen und es gibt sozusagen Hinweise darauf, dass Sokrates mit denen in dieselbe Linie gestellt worden ist. Er sagt, das ist nicht der Fall, denn die verlangen dafür Geld. Ich verlange kein Geld dafür, denn, und er spricht jetzt mal gar nicht dagegen, denn auch das scheint mir meines Teils wohl etwas Schönes zu sein, wenn jemand imstande wäre, Menschen zu erziehen, wie Gorgias, der Leontiner, Prodikos, der Kreia und Hippias von Elis, das sind Sophisten. Denn diese alle, ihr Männer, verstehen das, in allen Städten umherziehen, die Jünglinge, die dort unter ihren Mitbürgern, zu wem sie wollten, sich unentgeltlich halten könnten, diese überreden, sie mit Hintansetzung jenes Umgangs sich Geld bezahlen zu ihnen zu halten. Also unentgeltlich könnten sie sich bei den Mitbürgern erkundigen, wie bestimmte Sachen sind, aber die Sophisten kommen und überreden sie dazu, Geld zu zahlen für diese Ausbildung und dann noch dankbar zu sein. Und nun kommt der wirkliche Punch. Ich lese Ihnen das mal einfach vor, weil es so schön ist. Ja, es gibt auch hier noch einen anderen Mann, einen Parier, von dessen Aufenthalt ich erfuhr. Ich traf nämlich auf einen Mann, der den Sophisten mehr Geld gezahlt hat als alle übrigen zusammen. Kallias, den Sohn des Hipponikos. Diesen fragte ich also, denn er hat zwei Söhne. Wenn deine Söhne, Kallias, sprach ich, Füllen oder Kälber wären, Füllen sind die jungen Pferde, falls das noch vielleicht nicht ganz im Gedächtnis ist, wenn deine Söhne junge Pferde oder Kälber wären, wüssten wir wohl einen Aufseher für sie zu finden oder zu dingen, der sie gut und tüchtig machen würde, in der ihnen angemessenen Tugend, das ist die Arete. Es würde nämlich ein Bereiter sein oder ein Landmann. Nun sie aber Menschen sind, was für einen Aufseher bist du gesonnen, ihnen zu geben? Wer ist wohl in dieser menschlichen und bürgerlichen Tugend ein Sachverständiger? Denn ich glaube doch, du hast darüber nachgedacht, da du Söhne hast. Gibt es einen, sprach ich, oder nicht? O freilich, sagte er. Wer doch, sprach ich, und von wannen? Und um welchen Preis lehrt er? Euenos, der Parier, antwortete er, für 5 Minen. Da pries ich den Euenos glücklich, wenn er wirklich diese Kunst besäße und so vortrefflich lehrte. Also der Punkt ist einfach atemberaubend und total ins Zentrum. Wir wissen, wenn es darum geht, dass wir eine Hühnerhaltung haben, irgendwelche Nutztiere oder anderes, wissen wir, was wir brauchen in der normalen Ablaufgeschichte unseres Lebens, welche Ratschläge wir nehmen, wo wir nachschauen müssen und wen wir brauchen, um uns die richtigen Sachen diesbezüglich zu sagen. Das ist eine Sache, die sehr wohl, auch mit Maschinen natürlich, wenn Sie eine Waschmaschine haben und die Waschmaschine ist zu pflegen, irgendeine andere Heizung oder sowas, dann rufen Sie die entsprechenden Serviceleistungen. Und da gibt es keine wirklichen Zweifel. Das ist eingerichtet nach dem Gewerbe, nach der Gewerbeordnung, nach den entsprechenden Vorschriften. Da kann man einen besseren, schlechteren Preis dafür kriegen. Da gibt es natürlich einen großen Spielraum für Vereinbarungen. Aber diese Form von Sachangemessenheit ist eine, die sich sehr wohl auf Geld basierend, also auf Kompetenz und aber auch Geld basierend in der Gesellschaft durchführen lässt. Da gibt es zum Beispiel, gibt es vielleicht Klagen oder sowas ähnliches, aber es gibt keinen prinzipiellen Dissens darüber, zum Beispiel wie eine Waschmaschine zu warten ist auf die richtige Art und Weise. Nun, jetzt sind aber die Menschenkinder keine Waschmaschinen und keine Kühe und stellen die Eltern vor die zentrale Frage, was wird mit denen, wie pflege ich sie? Es soll aus denen was werden. Erinnern sich an den Türken, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, ne? Der gesagt hat, er setzt auf Bildung und nicht darauf, dass die Kinder möglichst bald verdienen gehen. Das heißt, die Eltern haben diese Sorge und weil das die Zukunft der Familie und die Zukunft des Staates ist, haben auch Staaten diese spezielle Sorge und die Frage ist nun, wie wird das geregelt? Und an der Stelle ist der Punkt, also ein ganz massiver Punkt des Entstehens der Philosophie, die sie alle studieren oder halb studieren oder was immer, werktätig studieren, dass Sokrates die Frage aufwirft, geht es mit den Erziehungsprozessen von Menschen, so ähnlich wie mit Waschmaschinen, dass man nämlich ein entsprechendes Geld für den Servicevertrag zahlt, oder ist das an der Stelle nicht die richtige Herangehensweise für die gesellschaftliche Aktivität durch Erziehungsprozesse Menschen für die Zukunft vorzubereiten? Und als ob das nicht sozusagen faszinierend und verwirrend genug wäre, gebe ich Ihnen noch gleich eine zweite Stelle, die eine Aussage darüber enthält, welche Auffassung Sokrates für diese Frage vorträgt. In der Apologie sagt er ja noch, ausgezeichnet, gut für Sie, wenn Sie es schaffen, das Geld dafür zu kriegen. Ich beneide Sie nicht, ich wünsche Ihnen Glück. Ein bisschen sokratische Ironie ist dabei zu bemerken. Die sokratische Ironie kriegt noch einen entscheidenden weiteren Dreh, wenn Sie sich die folgende Stelle aus dem Kratylos ansehen. Und an dieser Stelle geht es aus dem Kontext gesprochen darum, dass es um die Namenstheorie geht. Kratylos ist berühmt als der Dialog, in dem Platon sich Gedanken darüber macht, unter welchen Bedingungen nennen wir etwas, welche Benennungsweisen kann es geben, worauf basiert unsere Verwendung der Namen. Und in diesem Zusammenhang sagt Sokrates nun das Folgende: Es ist ein altes Sprichwort, Sohn des Hipponikos, dass das Schöne schwierig ist zu lernen, wie es schwierig ist zu lernen, wie es sich verhält, und so ist auch dies von den Wörtern kein kleines Lehrstück. Also die Wörter, wie es sich mit den Wörtern verhält. Hätte ich nun schon bei dem Prodikos seinen Vortrag für 50 Drachmen gehört, den man, wie er behauptet, nur zu hören braucht, um hierüber vollständig unterrichtet zu sein, dann sollte dir nichts im Wege stehen, sogleich das Wahre über die Richtigkeit der Benennungen zu erfahren. Nun aber habe ich ihn nicht gehört, sondern nur den für eine Drachme. Also weiß ich nicht, wie es sich eigentlich mit dieser Sache verhält. Es gibt einfach Stellen, die sind so großartig, dass man sich geniert, noch was drüber zu sagen. Die Pointe, also um es ein bisschen auszuweichend zu formulieren, ist es im Nachdenken über Naming, über Benennung von Dingen, ist es da auch so, dass es die entsprechenden Regeln gibt, so wie beim Waschmaschinenservice, die man sich kaufen kann, um zu wissen, was eine richtige Antwort auf die Frage ist, wie gehen wir mit Namen um. Ich lasse mich da jetzt nicht weiter ein darauf, nur ein, zwei Sätze, um deutlich zu machen, in welche Richtung das Problem aufzureißen ist. Wer einen Namen verdient, wer unter welchen Umständen einen Namen hat, wie Namen verwendet werden dürfen in bestimmten Kontexten, wie sich, um eine ganz moderne Sache zu sagen, wie sich Namen und Notwendigkeit, es gibt einen ganz berühmte Vortragsreihe von Saul Kripke, Naming and Necessity, wie sich Namen zur Notwendigkeit verhalten, ich lasse es erst dabei, das sind Fragen, die entscheidend in Grundbeziehungen unserer gesellschaftlichen Konventionen hineingehen, und die darum nach dem, was Sokrates an dieser Stelle sozusagen indirekt sagt, er sagt es nicht, aber das ist das, was dahinter steht, die darum nicht wirklich geregelt werden dürften über die Bezahlung von Experten, die einem sagen, wie man mit Namen umgeht. Ich sage Ihnen ein Thema, das dieselbe Frage für unsere Sachen schon aufgeworfen hat, noch weiter aufwerfen wird, wenn Sie jetzt statt Namen zum Beispiel Eigentum ansprechen. Wenn Sie einen Eigentumsbegriff haben wollen und insbesondere einen Eigentumsbegriff im Zusammenhang zum Beispiel mit digital vorliegenden Inhalten, dann haben Sie hier ganz handgreiflich in der gegenwärtigen Situation wiederum diese Disjunktion, noch immer diese Diskussion, Disjunktion, nämlich die großen Firmen mit ihren Patenten und Copyright-Ansprüchen, die sich ausstatten, genau mit Experten, mit Portfolios, in denen sie Software-Lizenzen und Patente sammeln, und mit großen Firmen, die ihren Eigentumsbesitz verteidigen, der Firmen nämlich, den Eigentumsbesitz verteidigen, durch Sachkenntnis mit einer großen Anzahl von juridischen Regelungen, die noch dazu natürlich transnational sind. Also das sind die in meiner Story jetzt hier die Sophisten, die, wenn sie mehr gezahlt kriegen, eine größere Anzahl von Eigentumswerten zu gewährleisten vermögen. Darum kriegen sie, dafür verlangen sie das Geld, dass man sich sozusagen an sie wendet, um gesagt zu bekommen, gehört das jetzt mir, um im speziellen Fall gesagt zu kriegen, das ist dein Eigentum. Und auf der anderen Seite, die also mehr der Philosophie und dem Sokrates und dieser Tradition nachhängen und die sagen, Eigentum, was Eigentum ist, lasse ich mir nicht erklären von einem hochbezahlten Rechtsanwalt, der das deswegen macht, weil er Punkt, Punkt, Punkt. Eigentum ist etwas, was nicht so daherkommt, wie dass ein Kalb geboren wird. Waschmaschine passt an der Stelle nicht ganz, weil die ist sozusagen konstruiert. Eigentum ist nicht eine natürliche Sache, die für von sich her die richtige Wartung und Pflege braucht. So, als müsste man das nur abstauben und dann würde man sehen, was es ist, sondern Eigentum ist etwas, wo alle mitreden können. Das ist ein entscheidender Punkt, auf den ich auch nicht jetzt näher eingehen kann. Die Fragen der Gesellschaft, wir werden im Zusammenhang mit dem Staat jetzt noch und der Wirtschaft auch darauf kommen, Fragen der Gesellschaft, wie zum Beispiel Eigentum oder im moderneren Fall zum Beispiel Meinungsfreiheit, sind Dinge, Privacy, also Persönlichkeitsrechte, sind Themen, in denen alle mitreden dürfen. Und in dem Moment, in dem alle mitreden dürfen, ergibt sich eine Gegenposition gegen die Expertokratur, nämlich in einem Staatswesen, das nach demokratischen Prinzipien verfährt, ist dieses Mitspracherecht aller Personen eine konstitutive Größe dafür, was dann dabei herauskommt und nicht einfach das, was im Gesetz steht. Und die Philosophie in der Sokrates-Tradition optiert also dafür, dass es nicht auf den Geldbetrag ankommt, der an der Stelle im Spiel ist.
Die Ökonomen sagen, man muss den Leuten ein Geld für das Wissen geben, das sie produziert haben, damit sie überhaupt einen Anreiz haben, dieses Wissen zu produzieren. Wenn sich jemand hinsetzt und in die Krebszellen erforscht, um dann den Leuten ein Experiment herzustellen, muss man ihnen ein Geld geben. Und wenn man ihnen das Geld gibt, dann sind sie bereit, nicht nur das Medikament herzugeben, sondern vielleicht auch das Wissen, wie sie zu dem Medikament gekommen sind. Das heißt, eine Ordnung, in der Eigentum nicht, also in der Wissen nicht jemandem gehört, sondern in dem es gemeinschaftlich produziert und verbreitet wird, müsste sich auch auf ein anderes ökonomisches System stützen.
Das ist 100%ig richtig. Die heutigen Ökonomen sagen, dass man für Copyright, also für Copyright und für Patente die folgende Begründung anführen kann. Die Leute würden das niemals machen, was letztlich gemeinschaftsfördernd ist, wenn sie nicht die Gelegenheit erhalten würden, dafür auch ein Geld, sozusagen Lebensunterhalt und darüber hinaus zu lukrieren. Das ist eine der zentralen Argumentationen für das Regime des Copyrights und Patentwesens in dem sogenannten Immaterialiengüterrecht. Da werde ich in weiterer Folge sozusagen auch noch drauf kommen. Das ist eine Reaktion schon mal darauf, dass die gewöhnlichen Einschränkungen für Wirtschaftsgüter, also für materielle Güter, so aussehen, dass materielle Güter immer beschränkt sind, dass es sozusagen immer ein Griss um sie gibt, um es wienerisch zu sagen. Das heißt, die sind immer zu wenig da. Es gibt in der Tradition des Globus, es gibt natürlich bestimmten Überfluss, aber man kann sagen, Wirtschaft im traditionellen Sinn gibt es nur unter Bedingungen des Mangels an Rohstoffen, an Arbeitskraft. Darum muss verteilt werden und die Verteilung läuft nach bestimmten Prinzipien. Ich komme dann auf Aristoteles zurück. Die eine überraschende Geschichte, die ich hier jetzt mal gleich festhalten möchte, aufgrund ihres Beitrags passt das hier so ganz genau. Die eine wichtige Geschichte, wenn wir in der Philosophie sind und überhaupt in der intellektuellen Produktion, ist die, dass es diese Art von Mangel in der geistigen Produktion nicht gibt, weil ich ein Gedicht, wenn ich es mal auswendig gelernt habe, aufsagen kann und anderen Leuten mitteilen kann, anders als einen Apfel. Wenn ich einen Apfel gegessen habe, kann ich dem anderen den Apfel nicht mehr geben. Wenn ich ein Gedicht auswendig gelernt habe, kann ich es dem anderen geben und es bleibt mir selber auch. Das ist sozusagen eine grundlegende Konstellation, in der in der geistigen Produktion andere Verhältnisse herrschen. Um die Sache jetzt aber in den Wirtschaftszusammenhang zu bringen, das ist das, worauf Sie hinweisen, muss ich einen Mangel erzeugen, muss ich einen künstlichen Mangel erzeugen, der einhergeht, auch mit einem Incentive für Leute, unter Mangelbedingungen etwas zu produzieren, um selber davon etwas zu profitieren. Und die Rolle des sogenannten geistigen Eigentums besteht jetzt unter anderem darin, dass man Produkte der Tätigkeit von Menschen, der intellektuellen Tätigkeit von Menschen, mit in eine neue Kategorie fasst. Ich komme dann später dazu. Und eine dieser Kategorien ist geistiges Eigentum. Und das sagen die Ökonomen schon seit längerer Zeit, aber das ist natürlich akut bereits, also das geht direkt und gerade in unsere Vorlesungsthematik hinein, weil der Hinweis auf das geistige Eigentum ist der Hinweis, unter dem gleichzeitig Bücher, Wissenschaftsforschung, Expertise sozusagen weggesperrt und für einen hohen Preis verkauft wird. Also die Kenntnis, wenn ich es da bei den Drachmen lasse, nicht, ist quasi die Situation die. Ich kann das direkt auf den Sokrates anwenden. Es tritt jemand auf und sagt, ich sag dir genau, wie das mit der Benennung ist, wenn du mir das zahlst und wenn du es irgendjemandem anderen weitergibst, dann verklage ich dich. Ich kann ich kann das sozusagen nicht wegnehmen, nachdem ich das mal gesagt habe. Das ist die Besonderheit, die Ansteckungskraft sozusagen des Wissens, nicht? Das hat etwas mit Geist zu tun, wenn ich es ganz pathetisch sagen will. Nachdem ich das einmal gesagt habe, kann ich das nicht mehr wegnehmen, aber ich kann dich sozusagen rechtlich belangen, wenn du es jemandem anderen weitergibst. Und meine Bemerkung jetzt nochmal wiederum auf das, was Sie sagen, ist die, es geht jetzt einmal zunächst nur darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich einen Staat brauche, der ein Rechtssystem einrichtet, der genau das möglich macht, dass ich jemanden anderen verbieten kann, das weiterzugeben. Das ist die staatlich-fürstlich eingerichtete Instanz der Sanktionierung von Copyright und Patentforderungen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Betrachtung darüber, welche Ausschlussmechanismen im Zusammenhang mit intellektueller Produktion stattfinden, das ist in einem Sinn menschlich konstruiert, juridische Festsetzung, wie es in anderen Zusammenhängen nicht ist. Und darum, und das war das Letzte, glaube ich, wenn ich mich erinnere, was Sie gesagt haben, darum ist natürlich auch die Frage interessant, wie könnte man das anders regeln? Und das ist das Prinzip des Open Access, und also der freien Zugänglichkeit zum Beispiel von Forschungsresultaten. Ich sage nicht, dass das eine Patentlösung, um das Wort zu verwenden, das ist keine sozusagen Patentlösung von vorne dagegen das andere, das sind komplizierte Dinge, auf die ich noch zu sprechen komme, aber wir sind damit jetzt in dem Bereich, den unsere Vorlesung auch quasi betrifft. Wollen Sie noch dazu? Okay, ich bedanke mich für diesen Beitrag und gehe jetzt, also damit Sie sehen, was ich machen werde, ich werde zunächst mal auf dieses Bildung als Ware noch ein bisschen eingehen und gehe dann zum Aristoteles, wobei der Aristoteles eine intuitive Panoramasicht der Entstehung des Staates und der Entstehung der Wirtschaft vorgelegt hat, in der erstens mal beschrieben wird, wie es zu Eigentum, wie es zu Handel und wie es zu Geld kommt, und der auch in diesem Zusammenhang die Frage des Stellenwertes intellektueller Produktion aufwirft, also ein Locus primus dieses Problems, von dem dann vieles ausgehen wird, und das, wie ich noch vor, als ich das vorbereitet habe, also noch vor 3 Monaten, nicht so klar gesehen habe, wie eindrucksvoll aktuell manche von diesen Aussagen von Aristoteles gerade heute sind. Jetzt komme ich auf diese Bildung als Ware, und ich mache darauf aufmerksam, dass das ein Beitrag von Spox ist, der hier wirklich eine sozusagen eigene Vorlesung gestaltet hat, mehr oder weniger, die ich Ihnen auf jeden Fall also zur Lektüre empfehle. Ich kann und will, ich könnte das könnte ich einfach gut als Vorlesung sozusagen erst mir aneignen. Das will ich aber nicht. Bitte lesen Sie selbst. Ich knüpfe daran an und gehe in eine bisschen andere Richtung zum Teil, wenn schon solche Beiträge sozusagen kommen, dann soll man die auch verwenden, um ein bisschen erweiterte und nebenherlaufende und vielleicht auch divergente Themenbereiche anzusprechen. Worauf zunächst mal hingewiesen wird, ist, dass in einem Zusammenhang, den man als Wissensgesellschaft gut sozusagen beschreiben kann, die Rolle von Bildung, jetzt einmal im Sinn von Ausbildung, eine zunehmend wirtschaftsrelevante Rolle wird. Es ist ja auch schon in der Entstehung zum Beispiel der Nationalstaaten, 19. Jahrhundert spätestens, deutlich geworden, dass so etwas wie allgemeine Schulausbildung nicht nur einfach eine menschenfreundliche Tätigkeit ist und nicht etwas ist, was man den Klosterschulen überlassen kann. Die Klosterschulen, die quasi vorbereitet haben auf die Verwaltung des spirituellen Erbes und darauf geachtet haben, dass ein Volk näher zu Gott gerät, sondern dass Schulbildung im Sinne von Alphabetisierung, im Sinne von Kompetenzerwerb Wirkungen hat, die sich wirtschaftlich im Handel und in der Wirtschaft auswirken. Also Basic Skills, auf die man aufsetzen kann, wenn man Fabriken baut, wenn man investiert in bestimmte Projekte. Und diese Zusammenhänge haben sich zugespitzt. Hauptsächlich an der Stelle sind sie in einen neuen Aggregatzustand gekommen, in dem, ich rede es ein bisschen auch in Schlagworten, aber ich glaube, zur Verständigung reicht das, in dem die Industriegesellschaft mit den Hochöfen und mit den Bodenschätzen und mit der Schwerindustrie nicht mehr die alles bestimmende Größe ist, sondern in der sie mit Kommunikation, Computertechnik, Vernetzungstechnik Dinge produzieren können, Reichtum produzieren können, die nicht mehr an den handfesten materiellen Gegebenheiten liegen, sondern an Organisationsprinzipien, an Geschwindigkeit, an Innovationspotenzial. Und an der Stelle kriegt das Bildungswesen jetzt einen neuen Dreh auch. Ein Bildungswesen, das in unserem Zusammenhang immer von dieser konstitutiven Zweideutigkeit geprägt ist, auf der einen Seite Ausbildung zu sein, und Ausbildung ist etwas, was ganz einfach fit macht fürs Leben, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, und das muss sozusagen so ausschauen, dass man es wirklich auch umsetzen kann. Und zweitens aber im deutschen Kontext unablösbar eben Bildung in einem höheren Sinn, im Sinn der Persönlichkeitsbildung. Und die Persönlichkeitsbildung leitet sich her, jetzt auf der einen Seite im näheren Zusammenhang als letzte Verfallserscheinung aus dem Bildungsbürgertum. Also ich bin jetzt da weder Historiker noch Soziologe, habe da keine Ambitionen, aber es gibt sozusagen die Leute, die ins Burgtheater gehen, es gibt die Leute, die den Karajan gut finden, es gibt die Leute, die Raphael in ihren Wohnzimmern hängen haben, Dürer natürlich, gesammelte Klassikausgaben. Das ist alles noch etwas, was bei uns rein wirkt, was mit Ausbildung nichts zu tun hat, was aber einen geschichtlich traditionellen Zusammenhang herstellt zur deutschen Klassik, sagen wir mal, und die deutsche Klassik wiederum greift zurück, erinnern sich an so jemand wie Iphigenie vom Goethe, greift zurück auf das griechische Paideia, platonische Bildungsideal. Darüber habe ich ja immer wieder jetzt schon einiges gesagt. Diese Form von Doppeltheit von Bildung kommt jetzt, und da bin ich bei meiner Clickbox, kommt jetzt in Bedrängnis. Also sieht der Sitzbox sieht das im Prinzip genauso. Und ohne da jetzt da was zu sagen zu wollen, möchte ich was Additionelles sagen. Und zwar als Beispiel, ich nehme die Clickbox jetzt als ein Beispiel, nicht als den Haupttrend oder sowas, sondern nur als ein Gedankenexperiment, als eine kleine Sandkiste, in der man sich beschäftigen kann damit, mit der Frage, wie steht es mit Erziehung und Innovation und Wirtschaft unter Bedingungen von postindustrieller Entwicklung. Das ist meine Überschrift diesbezüglich. Und da sage ich jetzt ein bisschen was von den Infos, gibt es auf diesem Link hier. Das sind, wie gesagt, PET-Flaschen, abgeschnitten irgendwo. Der untere Teil ist entsprechend ausgeschnitten in dieser lappenartigen Situation. Unterlegt sind die PET-Flaschen Servietten, Papierserviettenmustern. Also Papierservietten-Dekoration liegen drunter und dann dreimal lackiert und so organisiert, dass man diese Lappen runterklappen kann und dann hat man eine Box, eine Geschenkbox, in die man was reintun kann. Das ist ein wirklich materiell unerhebliches Ding. Das liegt alles auf der Straße herum, mehr oder weniger. Ja? Das kostet fast nichts. Sie kriegen es im 6. Bezirk in Wien um 9,90 Euro. Sie kriegen es im Internet um 8,40 Euro. Und die 9 Personen, die in dem Video genannt werden, das ich Ihnen vorgespielt habe, sind mittlerweile 16. Und die Frage ist, was ist das? Was tut sich da? Es ist ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn eine Idee auf eine innovative Idee in einen Zusammenhang hineinkommt, in dem diese vom Material her vollständig vernachlässigbare Realisierung der Idee international verbreitet wird, with the click of a thumb. Die machen ein YouTube-Video, das YouTube-Video kostet sie nichts, so, auch wiederum nichts, 40.000 Klicks haben sie in no time at all, und das Vertriebsnetz von diesen Dingen ist in kürzester Zeit vorhanden, wenn Sie, wie gesagt, in die entsprechenden Geschäfte gehen, haben Sie dort, gestern habe ich es in dem einen Geschäft gesehen, sicherlich 50 von diesen Clickboxes. Also Sie können sich, sind sozusagen 5.000 Euro wert, da plötzlich, wenn Sie eine kleine, na gut, wenn Sie es gleich anzünden, weiß ich wahrscheinlich auch, ist es wahrscheinlich nicht brennbar. Aber Sie haben jedenfalls, Sie haben jedenfalls eine Wertschöpfung von ungeahntem Ausmaß. Und ich will das deswegen auch extra als ein Gegenbeispiel sagen für die viel verlästerte und mit Recht viel verlästerte illusorische Wertschöpfung des Umgangs mit Geld, die dadurch entsteht, dass sie internationale Finanzströme haben, die nach einer Logik vor sich gehen, die nicht mehr gebremst ist durch irgendwelche Absehbarkeiten, nationale Kontrollierbarkeiten. Diese Sache breitet sich genau mit Hilfe des Internets auf eine überraschende Art und Weise aus und erzeugt Reichtum. Und an dieser Stelle Reichtum für arbeitslose Frauen in Südafrika. Das ist eine Kombination von Handwerk und Idee, also von einer Expertise, das wird zusammengeschnitten, das lässt sich mit Sicherheit leicht automatisieren, aber im Moment wird es sozusagen noch zusammengeschnitten, und einer Idee, und das ist jetzt meine ein bisschen eigenwillige und auch ein bisschen polemische Pointe, die nach meinem Dafürhalten die Rolle des Bildungsbegriffs einnimmt. Also statt sich darauf zurückzubeziehen, dass es um Persönlichkeitsentwicklung geht, was in unserem Kontext eben die Anknüpfung an die schöne Vergangenheit ist, ist ein solches Projekt, Empowerment, sagt die Frau, die das vorstellt, und es ist natürlich nicht umsonst, dass das eine Engländerin ist, die damit südafrikanische Frauen anstellt, aber diese Art von Empowerment, die läuft zum Beispiel über den Markt. Die läuft ganz einfach darüber, dass die Geld verdienen durch die gute Idee und dass es nichts kostet. Und gleichzeitig in der Wahrnehmung dieser Funktion eine Vervielfältigung, also das ist nicht patentiert, ja? Das ist an der Stelle nicht patentiert, da stehen keine Rechtsanwälte dahinter, die sie davon abhalten, so eine Clickbox für sich zu Hause zu machen und sie jemandem zu Weihnachten zu schenken, ja? Das ist sozusagen Generierung, Erzeugung von Reichtum und insofern geldabhängig durch Ideen, durch Innovation und durch Globalisierung, die ich Ihnen ein bisschen vor Augen führen wollte, um deutlich zu machen, in welchem Bereich wir uns mit der Thematik Bildung als Ware bewegen. Und um es also in einem Bonmot zu sagen, die Aufgabe für Philosophie sehe ich darin, wenn man im Hinblick auf freien Austausch von Forschungsresultaten geht, mit solchen Ideen durchzukommen. Also Ideen zu erzeugen, die durchaus auch wirtschaftlich wertvoll sein können, sich nicht der juridischen Situation bedienen, der juridischen sozusagen darauf bestehen, auf diese ganzen juridischen Sachen, sondern die Mittel, die im Speziellen im Internet zur Verfügung sind, das war der Grund, warum ich Ihnen XML ein bisschen vorgestellt habe, zu nutzen, um philosophische Inhalte zirkulieren zu lassen. Das Letzte, was ich diesbezüglich noch sagen will an der Stelle, ist das Folgende, weil mir das doch auch sehr einprägsam und wichtig ist, wiederum von Spock, der Adam Smith zitiert und darauf hinweist, dass sozusagen schon in der frühen Neuzeit darauf abgehoben worden ist, dass wir in Bildung investieren, dass wir in die Fähigkeit von Menschen, kreativ tätig zu sein, etwas investieren. Und da wollte ich jetzt noch das Folgende sagen. Solange es Bedingungen der klassischen Mangelwirtschaft gegeben hat, war es relativ umrissen zu sagen, es gibt den, wie heißt das, der Wehrstand, der Nährstand und Leerstand. Der Leerstand. Genau, danke. Ja. Ich habe es schon nicht mehr ganz in Erinnerung, aber das ist das genau, nicht? Also es gibt sozusagen die Polizei und das Heer. Es gibt die sind fürs Essen, fürs Aufrechterhalten des physischen Wohls verantwortlich, und es gibt die sagen dir, wo es lang geht. Adel gibt es dann noch drüber. Und die sozusagen die große Tradition, das große Erbe der Bildung besteht darin, dass die Leute, die sagen, wo es lang geht, die haben sich entwickelt an wichtigen Punkten, nicht alles, aber viele haben sich sozusagen entwickelt in einen Bereich von Demokratisierung, Emanzipation. Alle Menschen sind gleich und haben das gleiche Recht auf Güter und auf ein geglücktes Leben. Die haben das gesagt, die haben das aufrechterhalten, die haben diese Ideale quasi hochgehalten, haben das verkündet von der Kanzel, von den entsprechenden, in den entsprechenden Traktaten, Diskussionen und so weiter. Und zwar in einer Situation, in der der Nährstand, also das, was darum gegangen ist, dass man einfach überlebt, mit Sicherheit ständig notwendig war, um die überhaupt zum Predigen kommen zu lassen. Klassische materialistisch-immaterialistische Auseinandersetzung. Es ist natürlich noch immer so, dass man ohne handgreiflich etwas zu essen nicht denken kann, aber diese Dinge haben sich ineinander geschoben, eben durch die zunehmende Vergeistigung der Wirtschaftsproduktion und die zunehmende Ökonomisierung und Finanzabhängigkeit der geistigen Produktion. Also Professor so und so ist Kundenmagnet. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Es gibt im Philo-Forum gibt es einen schönen Link darauf, dass eine österreichische Bank in ihrem Jahresbericht auflistet einen Professor als Kundenmagnet, einen Professor der Philosophie als Kundenmagnet. Ne? Das ist diese zunehmende Verwirtschaftlichung der geistigen Produktion. Und das eine, womit ich jetzt schließen will, ist eine Bemerkung, die ich hier drinnen zitiert habe aus der Aristoteles-Diskussion, dass nämlich paradoxerweise einerseits die Schule die Schüler wenig bis gar nicht auf das zukünftige Wirtschaftsleben nach den Vorstellungen der Wirtschaft vorbereitet, andererseits die Besten der Besten sich natürlich unglaublich fix in der freien Wildbahn, sprich Business, zurechtfinden. Also das sehe ich als eine Diagnose, die ich bestätigen kann und die Sie nebenbei vermutlich selbst verwenden werden als Absolvierende der Philosophie. Nehme ich mal an, dass Ihre weitere Befähigung zum Broterwerb damit verbunden sein wird, dass Sie einerseits überhaupt nicht vorbereitet werden auf das künftige Wirtschaftsleben hier. Ich meine, ich versuche es ein bisschen, ich mache Sie vertraut mit den Grundgesetzen der Wirtschaft, aber Sie werden also nicht vorbereitet auf das, was Sie im Personalbüro brauchen. Und andererseits, die Besten der Besten, und in der Philosophie gibt es witzigerweise, ob es die Besten der Besten sind, doch relativ viel von dieser Art von Kompetenz, einfach durch das, was sie in der Philosophie lernen und was sie damit machen, sich ausgesprochen gut auch orientieren können in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das lassen wir mal dabei. Dann gehe ich zum Aristoteles, es sei denn, Sie wollen jetzt noch was beitragen. Ja?
Eine Frage, die Situation, wie lange diese Kickbox in diesem Kontext leben kann, hängt ja auch davon ab, wie erfolgreich sie ist. Das heißt, wenn sie sehr erfolgreich, zu erfolgreich wird, dann wird sich sicherlich ein entsprechender Kopf dran hängen, wird das also fixieren
so sich
und wird es dann ausnutzen. Oder
ja.
Kann man nicht vorstellen, dass das kann.
Naja, ich sage Ihnen, ich habe ein bisschen einen Hintergedanken mit dem, mit der Clickbox, den Sie mir jetzt herauslocken. Die kommt aus Südafrika. Es gibt ein Produkt aus Südafrika im IT-Bereich, das ähnlich angefangen hat, das heißt Ubuntu. Ubuntu ist eine Linux-Distribution, die also ein freie Betriebssystem Linux auf eine Art und Weise kombiniert, also man muss es genauer sagen, nicht? Den Betriebssystemkern von Linux zusammen mit dem von Richard Stallman hauptsächlich angestoßenen GNU-Tools zusammenpackt in eine CD oder DVD, die innerhalb von 5 Jahren eigentlich fast alle freien Linux-Systeme überholt hat, extrem bedienungsfreundlich ist, in vielen Varianten vorzustellen sind, ihrer Großmutter auf den Computer gespielt werden kann und sie merkt keinen Unterschied zu irgendetwas, was sie unter Windows hat. Shuttleworth heißt der Typ, auch ein Engländer, der das in Südafrika entworfen hat und der natürlich jetzt, der einerseits ein reicher Industrieller ist, das muss man sagen, der aber jetzt zweitens, da bin ich ein bisschen jetzt in meinem Bereich, der zweitens auch versucht, damit Geld zu machen, aber nicht Geld zu machen dadurch, dass er das verkauft jetzt plötzlich, sondern dass er Dienste diesbezüglich anbietet, also Installationshilfe, zusätzliche Netzdienste, Konfigurations- und sozusagen Spezialgestaltungswünsche und sowas, dass man in dem Sinn, dass man sagt, ihr kriegt jetzt mal die Basis frei, aber wenn ihr irgendetwas haben wollt, wo ihr es für euch selber organisieren wollt oder neu gestalten wollt, wir sind diejenigen, die sich damit auskennen, wir können das für den günstigsten Preis machen. Das reduziert in keiner Weise die Leistung von dem, was wir frei zur Verfügung stellen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Angebot, wenn ihr das schon habt, ist es ein Angebot, von dem wir euch sagen können, alle anderen Leute, die ihr das machen lasst, kosten euch mehr als wir, die wir das produziert haben. Und ich meine, das ist auch nicht etwas, was Ubuntu erfunden hat. Das ist natürlich eine Logik, die ganz allgemein immer wieder stattfindet. Aber als Beispiel für das von Ihnen angesprochene Problem kann man es hernehmen, dass sozusagen mit dem Erfolg einer solchen Idee einhergeht eine ganze Reihe von Möglichkeiten, damit Geld zu machen, die nicht einfach darauf besteht und darauf beruht, dass man das Ganze sozusagen als Trademark, nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht ist das der nächste Schritt, dass die das als Trademark einreichen. Und ich habe in einem Zusammenhang, das passt hier an der Stelle ganz gut, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang habe ich ein bisschen genauer nachgezeichnet, was mit den Nähten auf den Gesäßtaschen von Jeans gespielt worden ist. Ja? Die Levi's Jeans haben eine doppelte Bogenform und es gab eine ganze Reihe von anderen Jeans-Marken, die gespielt haben mit der Bogenform der Levi's. Und Levi's ist voll mit der ganzen Armada der Rechtsanwälte eingeschritten und hat gesagt, das ist Verletzung von geistigem Eigentum. Dass was weiß ich, Diesel oder sowas ähnliches, eine vergleichsweise bisschen, der Bogen war nicht so, sondern der war so, eine andere Art von Bogen dort eingeführt haben. Wenn Sie es mittlerweile anschauen, ist es so, fast also alle Jeans haben auf der Gesäßtasche so irgendeine Bogenform. Mittlerweile ist es sozusagen eine Farce geworden oder ein Wettbewerb, Bogenformen dorthin zu tun, die den Rechtsanwaltskanzleien von Levi's entkommen. Das nur als sozusagen als eine der Optionen. Ich kenne die nicht, es ist nicht auszuschließen, dass das in 3 Monaten sozusagen rechtlich ein internationales Trademark ist, das hier belangt wird. Ich weiß die Zukunft nicht, aber es gibt sozusagen verschiedene Optionen. Noch dazu?
Ja? Ich muss sagen, also mit den Wirtschaftstheorien der Neoklassik war Bildung als externe, endogene Größe immer gesehen worden, als sogenannter technischer Fortschritt, der wie kommt, wie wird das Mana vom Himmel so irgendwie.
Das ist Solow, das habe ich schon mal vorgestellt und werde es diesmal auch noch sozusagen kurz sagen. Die, danke auch für den Hinweis. Sie können, wenn Sie nach Solow oder Roemer, Roemer im Wiki suchen, finden Sie die Hinweise diesbezüglich. Das ist ein wichtiger Hinweis zur Erläuterung meiner Ausführungen über die Wissensgesellschaft, dass man nämlich genau in der Volkswirtschaftslehre, also das ist jetzt, ich berichte aus ökonomischen Diskussionen, insbesondere Wachstumstheorie ist an dieser Stelle zu nennen, versucht hat, die Leistungen einer Volkswirtschaft und dazu auch noch die Steigerungsrate der Leistungen einer Volkswirtschaft in bestimmten Formeln zu fassen. Die Formeln, mit denen man begonnen hat, waren Formeln, die zurückgehen, wie wir sehen werden, letztlich auf Aristoteles, aber dann auf Adam Smith und auf Karl Marx, die etwas zu tun haben mit dem zur Verfügung stehenden Kapital, dem zur Verfügung stehenden Grundbesitz und zur Verfügung stehenden Arbeitskraft, also Maschinen, Arbeitskraft und zusätzliche Immobilien und so, kann man zu einer Formel zusammenstellen, die in etwa ein Maß der Leistung und der Steigerungsrate einer Volkswirtschaft wahrnimmt, also angibt. Und was man ab den 50er, 60er Jahren zunehmend festgestellt hat, ist, dass diese Formel nicht mehr ganz stimmt, weil der Wert, den diese Volkswirtschaften produziert haben, deutlich über dem liegt, was die Formel hergeben würde. Wenn man sozusagen nur auf Hardware und Menschenpower abstellt, das ist plötzlich alles viel mehr wert gewesen. Der Grund, warum das so war, ist kein großes Geheimnis, weil Werte erzeugt worden sind durch den technologischen Fortschritt. Weil in dem Moment, in dem man eine bessere Maschine hat, investiert in eine bessere Maschine, man mehr Produktivität erzeugen kann. Das heißt, dieser ständige Input von Innovation in die Wirtschaft ist ein eigener Faktor. Und die Frage war jetzt die, und Robert Solow, der den Nobelpreis dafür gekriegt hat, war der Erste, der das sozusagen wirklich ausbuchstabiert hat und der ganz einfach einen Faktor für technische Innovation dazugetan hat, damit die Formel wieder stimmt. Dieser Faktor der technischen Innovation war aber ein sogenanntes exogenes Moment. Das heißt, es wird sozusagen eingeflößt in die Wirtschaft aufgrund von Entwicklungen, die ganz woanders stattfinden. Also so, als ob die Konstruktion eines geschickteren Traktors im Kopf einer Person stattfinden würde und dann wird sie importiert vom Kopf der Person oder vom Design, vom Patentamt, wird sie importiert in die Wirtschaft und mit der Wirtschaft hat das nicht wirklich was zu tun. Es ist sozusagen ein glücklicher Zusatzeffekt von außen. Und der nächste Schritt, wenn ich schon exogene Faktoren genannt habe, sind natürlich die endogenen Faktoren. Und der Paul Romer ist jemand gewesen, der als erstes ein volkswirtschaftliches Modell vorgelegt und in den US-amerikanischen Diskussionen reingebracht hat, wo er gesagt hat, die intellektuelle Arbeit ist intern, ist ein interner Wirtschaftsfaktor selber. Also man muss sehen, dass das nicht etwas was ist, was uns einfach geschenkt wird von außen, sondern dass die Wirtschaft selber verantwortlich ist dafür, dass sie Bedingungen schafft und befördert, in denen geistige Arbeit eingehen kann in die Wirtschaft, um die Wirtschaft zu vergrößern. Das ist genau ein schönes Beispiel für diese Doppeltheit, die ich schon angesprochen habe heute einmal, dass auf der einen Seite intellektuelle Kapazitäten eingefangen werden in die Wirtschaft, und das hört man dann oft unter dem Schlagwort, heutzutage ist Nachdenken nur mehr etwas wert, wenn es sich auszahlt. Das ist auch ein bisschen am Anfang von der Bildung als Ware. Das ist tatsächlich ein Faktor, mit dem zu rechnen ist. Also die Ökonomisierung der geistigen Produktivität. Es kann nur gut sein, wenn ich kann es von mir selber in einer kleinen Vignette sagen, wenn ich eine Einladung zu einem Vortrag bekomme, und ich werde gefragt, wie viel wollen Sie dafür, dann bin ich ständig in dieser sonderbaren Situation, einerseits zu sagen, ich werde vom österreichischen Staat dafür bezahlt, dass ich denke und dass ich das den Leuten weitergebe. Das ist ganz lächerlich, wenn ich dafür noch extra Geld verlange. Das ist das eine, und das gilt natürlich an vielen Stellen, wo die einladende Instanz auch sozusagen entsprechend nahe diesem Gedankenkreis ist. Aber wenn ich habe noch von keiner Bank was gekriegt, aber sagen wir mal von anderen Bereichen, in denen es durchaus so ist, dann stehe ich vor der wirklich schwierigen Situation, mir fragen zu müssen, wenn ich jetzt nicht sage, ich will 400 Euro, dann sagen die, das ist nichts wert. Also das ist die eine Sache, ja.
Einerseits wird dafür bezahlt, hier zu unterrichten, andererseits würden wir alle hier dafür bezahlt, zu lernen. Denn niemand zwingt uns, die meisten von uns zahlen keine Studiengebühren. Das heißt, in der Hinsicht könnte man auch argumentieren, dass wir kein Recht auf einen oder halt nur auf eine Art von Minimalgehalt haben, da es unsere Pflicht ist, auf den wir irgendwie kostenlos dazu gebracht wurden, so viel zu wissen, wie wir wissen, da das unsere Pflicht ist, auf etwas zurückzugeben.
Sie geben ja auch zurück, wie man sieht.
Also jede Art von ja. Gehalt, die dann über ein Durchschnittsmaß in einer Volkswirtschaft geht, wäre dann abzulehnen.
Jede Art von Gehalt, warum?
Naja, solange wir keine Studiengebühren zahlen, solange wir unsere Ausbildung von dem Steuerzahler bekommen, so wie ich es tue, da ich keine Studiengebühren zahle.
Das kommt mir jetzt ein bisschen rigoros vor. Wahrscheinlich wird es da gleich eine Diskussion geben. Also ich würde ein bisschen vorsichtiger sein. Ich würde sagen, Sie kriegen einen Bonus für 3 oder sagen wir für 4 Jahre fürs Bachelor. Und das ist eine Investition, die der Staat für seine eigene Zukunft macht. Das ist ein so wie Versicherungsspiel, manche verwenden es, manche verwenden es nicht, manche werden extrem kreativ und produktiv und andere vertun es eben, und nach 3 oder 4 Jahren müssen sie zahlen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also nicht endlos, was ja auch de facto ja ist. Ne? So ist es ja auch. Ab einem gewissen Zeitpunkt verliert man den Stipendienanspruch beziehungsweise muss für Studien was zahlen.
Ich habe mir schon oft überlegt, ich bin selbst aus München und ich bin aus Deutschland, und es kommen so wahnsinnig viele nach Österreich zu studieren. Das heißt, die heimsen das Know-how ein und gehen dann wieder. Also ich habe mir überlegt, man kann da eigentlich gar nichts machen, aber das ist ja auch eigentlich eben, das wäre ja gegen Ihre Konzeption, wie Sie gerade sagten. Man muss ja so eine Regelung finden und wir haben es ja auch mit den Toleranzsemestern und dann muss man irgendwann zahlen. Aber wir können hier bleiben und dann wieder gehen.
Sie sagen heimsen das Know-how ein, nicht? Das ist nochmal unterschiedlich, wenn es um einen Laborplatz geht. Zum Beispiel, das muss man wirklich auch im Einzelnen sehen, nicht? Wenn es um einen Laborplatz geht, von dem ganz einfach nur beschränkt viel wirklich zur Verfügung stehen, das ist so eine Geschichte der Naturwissenschaft, oder aber einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, die nun eben die nicht an dieser Stelle so rechnet. Also ich sage es mal von der anderen Sache, wir haben es ja wirklich gerne, dass gerade auch die Leute aus Deutschland nach Salzburg zu den Festspielen kommen. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, man müsste sich ein bisschen das mal ausrechnen, könnte mir vorstellen, dass die Karten für die Festspiele, die sind wahrscheinlich nicht ganz billig, aber letztlich werden die das niemals finanzieren, was an der Stelle die wirklichen Aufwendungen sind. Wenn man, ich denke jetzt vollkommen in Blau hinein, wenn man sagt, okay, ich gebe die Hälfte der Salzburger Festspielkarten gratis ab oder zwei Drittel gratis ab, das letzte Drittel kriegt einen wirklich starken Preiszuschlag mit Sonderserviceleistungen, die kriegen eine VIP-Lounge und dürfen Sekt trinken mit Netrebko oder sowas ähnliches, würde ich mal vermuten, dass sich das ganz genauso ausgeht. Weil das, was wirklich stattfindet, ist, dass wir die Salzburger Festspiele haben, dann kommt drauf, das ist der Touristenmagnet. Ja? Der Touristenmagnet sind diese Festspiele und die Services, die dazukommen, bringen die Steuerleistung, die letztlich dazu da hineinfällt, dass man die Festspiele finanziert, würde ich sagen. Und also tendenziell, wie gesagt, es ist ins Freie gedacht, ja, aber tendenziell ist der Standort Wien als Umschlagplatz des Wissens zwischen Ost und West etc. Der ist jetzt auch was wert. Das muss man dazu setzen. Das ist eben der Punkt, der leicht übersehen wird. Das war sozusagen die zweite Sache. Die erste Sache ist, dass Wissen ökonomisiert wird. Aber die andere Sache ist, dass die Ökonomie auch Produktivität des Wissens und sozusagen der Innovation erzeugt. Also dass Bedingungen, unter denen man an der Stelle finanzielle Initiativen setzt oder so, auch der intellektuellen Produktivität und dann wiederum der ökonomischen Attraktivität helfen. Nicht, dass ich mich da auskennen würde, muss ich sozusagen wirklich sagen. Ja. Und das sind in dem Bereich, wo ich es ein bisschen genauer verfolge, nämlich im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Fachliteratur, ist das extrem schwierig zu sagen. Das kann man auch so generell nicht sagen, weil jede Wissenschaftsdisziplin andere Verfahrensweisen hat und so. Manche Wissenschaftsdisziplinen funktionieren großartig im Bezahlmodell und da gibt es praktisch keinen Zugang dazu. Also gerade die Ökonomie zum Beispiel, sie werden kaum irgendeine wichtige ökonomische Zeitung oder Artikel finden, für die sie nicht entsprechend zahlen müssen. Ja. In der Physik, um ein anderes Beispiel zu sagen, ist seit Jahrzehnten absolut alles immer sofort gratis erreichbar. Das sind sozusagen unterschiedliche Bedingungen, auf die man da durchaus im Einzelnen eingehen muss. Gut, dazu noch. Dann fange ich es doch beim Aristoteles an. Und werde das dann zum nächsten Mal weiterführen. Bei der Überschau und beim Studium dieser aristotelischen Passagen, die ich jetzt nehme, einerseits aus der Politik, das sind die Sektionsbezeichnungen hier, also Politik von Aristoteles und dann aus der nikomachischen Ethik und eine Stelle aus der eudemischen Ethik, ist mir eines speziell wieder ins Bewusstsein getreten, dass, da komme ich zurück auch auf den Punkt, den ich vorher gemacht habe mit dem Eigentum, dass Philosophie eine eigenartige, doppelte Form hat, die seit allem Anfang an mit der Philosophie sich verbindet und die sie nicht loskriegen kann. Im Zusammenhang mit Eigentum habe ich gesagt, es gibt sozusagen Rechtsanwaltskanzleien und es gibt den Allgemeinverstand, das natürliche Empfinden, die Intuition. Es muss möglich sein, über Eigentum auch etwas zu sagen, ohne dass man vorher einen Rechtsanwalt fragt, was er gelernt hat. Ja. Das wäre, das ist sozusagen der Unterschied zwischen der juridischen Fakultät und der Frau auf der Straße. Und die Philosophie ist spezifisch dadurch gekennzeichnet, dass sie einerseits wie Sokrates noch immer mit der Frau auf der Straße redet, aber und an der Stelle sagt, ich appelliere an das Wissen der Straße, ich diskutiere mit den Intuitionen, ich diskutiere darüber, was sich dabei findet, aber zweitens auch nicht auskommt ohne einen Fachaspekt. Der Fachaspekt ist in der Philosophie jetzt, da kann sich die Philosophie nicht ausreden drauf, dass das die Juristen schon machen. Also, wenn Sie über Eigentum etwas erfahren wollen, dann könnte ich Ihnen, und Sie wollen das fachgemäß und richtig angehen, dann könnte ich Ihnen jetzt sagen, da sind Sie jetzt hier in der falschen Vorlesung, gehen Sie bitte ans Juridikum, dort gibt es eine Vorlesung Zivilrecht, Eigentumsrecht, Immaterialgüterrecht, dort lernen Sie etwas, was man fachgemäß darüber sagt. Das werde ich und kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen aber auch nicht einfach Floskeln und Allgemeinweisheiten über Eigentum erzählen. Ich bin als Philosoph immer ein bisschen in der Klemme, wenn ich Ihnen die Selbstverständlichkeiten runter erzähle, die Sie auch schon haben im Zusammenhang mit Eigentum, dann werden Sie relativ bald ermüden und werden sagen, also ist doch ein bisschen langweilig, das wusste ich doch auch schon. Was ist der Faktor des Fachauftretens, der Fachkompetenz der Philosophen und Philosophinnen im Zusammenhang zum Beispiel, wenn sie mit Eigentum reden. Das ist eine Spannung, um die es da immer geht. Ich kann nicht verlieren den Kontakt zur Intuition. Ich muss sozusagen, das ist selbst auferlegte Bedingung, ich muss an jeder Stelle bereit sein, mir von Ihnen einen Einspruch einzuhandeln, aufgrund dessen, was ich Ihnen gesagt habe, und also gegen etwas, was ich Ihnen gesagt habe, aufgrund von Überlegungen, die Sie produzieren. Ich muss die Überlegungen, die hier im Saal verbunden sind, als solche Überlegungen alle zulassen, aber ich kann auf der anderen Seite, das ist quasi meine berufliche Ehre, sie nicht alle zulassen, ich muss sie filtern, ich muss sie in ein Straitjacket ergeben, ich muss ihnen Konstruktionen vorlegen, die aus diesen Intuitionen etwas handwerklich Korrektes machen, nach den Regeln der Kunst der Philosophie, weil sonst ist es ein Daherschwafeln. Ne? Nichts leichter von Seiten des Katheders her, als belanglose Allgemeinwahrheiten zu sagen und sie zu garnieren mit ein paar netten Zitaten und modernen Begriffen, also aktuellen Begriffen. Das geht nicht, das heißt, ich muss das in ein Verhältnis bringen, und warum ich Ihnen das sage, ist, weil die Aristoteles-Überlegungen, die ich Ihnen vorstellen werde, ebenso etwas Ultra-Selbstverständliches und Ultra-Normales haben, wo man sagen kann, okay, das habe ich doch auch immer schon gewusst, das weiß doch jeder, und trotzdem ist es ist nicht nutzlos, sich das vor Augen zu führen, es dient dazu, sich zu vergewissern, wie für uns solche allgemeinen Probleme sich darstellen. Es muss aber ergänzt werden durch eine zusätzliche historische, systematische, technische Zuspitzung, wovon ich ein bisschen Ihnen vorstellen werde. So viel nur quasi als Einstimmung in das, was da kommt. Das Vorspiel, ich mache das sozusagen Vorspiel im Zusammenhang mit dem Staat. Das wird sich gerade noch ausgehen. Er sagt, Mensch, der Ursprung des Staates, worin besteht das? Es gibt in der Natur die Tendenz gegengerichteter Kräfte in eine produktive Entwicklung hineinzutreten, Mann und Frau, Regierende und Regierte, Herren und Sklaven. Wenn Sie sich den Absatz anschauen, wird Ihnen klar werden, dass da auch sehr archaische Herrschaftsverhältnisse drinnen stehen, aber lassen wir das mal. Aber was er für unseren Zweck hier als erstes sagt, ist, wie entsteht das Haus? Das Haus entsteht als eine naturgemäße Gemeinschaft. Oikos ist das Haus, daher kommt Ökonomie. Also so wie die Volkswirtschaftslehre ist die Ökonomie zunächst einmal die Hauswirtschaftslehre. Und die Hauswirtschaftslehre besteht darin, dass die gemeinsam täglich leben, die man, er zitiert da, Brotkorbgenossen, Krippengenossen sind und die sich auf diese Art und Weise mit Männern, Frauen, Sklaven, Tieren verbinden in eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist dazu in der Lage, sich einigermaßen am Leben zu erhalten, und sie wird, das ist dann der nächste Schritt, sie wird erweitert durch sozusagen einerseits durch ein Dorf, durch Dörfer, und aus mehreren Dörfern bildet sich die vollendete Gemeinschaft, und die ist bereits der Staat, welcher, wie man wohl sagen darf, das Endziel völliger Selbstgenügsamkeit, Autarkie erreicht hat, indem er zwar entsteht um des bloßen Lebens, aber besteht um des vollendeten Lebenswillens. Das ist der Punkt, worauf ich heute noch hin will, aber das will ich Ihnen doch noch sagen, weil es passt jetzt hier ganz gut dazu, um diese Fremdheit von dem, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, also kleine Hauswesen, die sich assoziieren zu Dörfern und dann zu Städten und die eine gewisse Autarkie haben, um das in die Gegenwart zu bringen, bringe ich Ihnen dieses Zitat, das ich einfach eher ein bisschen zufällig vor kurzem gelesen habe, von Arno Geiger, Alte Königin seinem Exil, eben dieses Jahr erschienen, in dem er über die Welt seines Großvaters im Vorarlberg das Folgende sagt, Die Eltern meines Vaters besaßen 3 Kühe, einen Obstgarten, einen Acker, eine Streuwiese, ein Stück Wald, ein Schnapsbrennrecht für 300 Liter und ein Bienenhaus. Man war weitgehend Selbstversorger, bis auf das Brot, das Mehl, den Zucker und das Salz. Gekauft wurde nur, was unbedingt nötig war. Das Klopapier schnitt man aus alten Zeitungen, handbreite Streifen. Auch dies eine Arbeit für Kinder. Mit einer großen Schere saß eines der Kinder am Stubentisch und peilte gerade Schnitte durchs Papier. Zum Anheizen wurde ebenfalls Papier benötigt. Abfall entstand so gut wie keiner. Es gab einen Misthaufen, ein Schwein und einen Ofen. Das ist nicht nur so eine schöne und nostalgische Beschreibung. Mir hat das deutlich gemacht, wieder mal, und das hängt zusammen mit der Industriegesellschaft und Postindustriegesellschaft, in einem was für unermesslichen Entwicklungsschub wir uns im Moment befinden. Also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, also Großvater von Arno Geiger, Arno Geiger ist jetzt, was weiß ich, 40 oder so, hat in Bedingungen gelebt, die in Wirklichkeit aristotelische Bedingungen gewesen sind. Die Zeitungen, muss man sie wegdenken, die Zeitungen sind natürlich ein Zeichen für eine moderne Gesellschaft, aber alles andere, was da steht, hat es vor 2500 Jahren als Lebensgrundlage, als Subsistenz ebenso gegeben. Und man muss sich einfach immer wieder vorstellen, dass wir mit den Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, nämlich Eigentumsaustausch in digitalen Netzen, dass wir in einem Verhältnis zu hier in Österreich noch in der Erinnerung lebendigen Zustand der einfachsten Lebensführung sind, die es gegeben erscheinen lassen, legitim erscheinen lassen, dass wir Überlegungen wie diejenigen des Aristoteles in einem gewissen Sinn auch unbedenklich auf unsere Situation zumindest zwischendrin einmal anwenden. Möchten Sie dazu was bemerken? Dann sage ich das noch am Ende, weil sich das aus dem natürlich auch irgendwie ziemlich deutlich ergibt. Wenn Sie mit 3 Kühen, einem Bienenhaus, einem Wald, einem Wiese, einem Obstgarten versehen Ihr Leben führen mit Familienmitgliedern, dann legt es sich ziemlich nahe zu sagen, es geht darum, diese Faktoren so gut es geht, zu einem Überleben zusammenzubringen. Also sie müssen kämpfen natürlich, sie müssen täglich kämpfen, um ihren Lebensunterhalt an der Stelle zu produzieren. Und der Schritt des Aristoteles von der dörflichen Subsistenzgemeinschaft zum Staat besteht jetzt darin, dass er sagt, alle Menschen versuchen, über die Distanz zu kommen, versuchen gerade sozusagen zurechtzukommen. Und der Staat hat einen zusätzlichen Faktor, der hat einen Mehrwert. Und der Mehrwert des Staates ist nicht einfach auch zu überleben, sondern der Mehrwert des Staates ist das Gutleben, ist die Autarkie. Wie man wohl sagen kann, das Endziel völliger Selbstgenügsamkeit, indem er zwar entsteht um des bloßen Lebens, der Staat entsteht um des bloßen Lebens willen, aber besteht um des vollendeten Lebens willen. Und das ist, griechisch heißt das, Ginomene men tu zen henneken, also des Lebens wegen entsteht er. Usade tu eu zen. Usa, da steckt usia, das Sein drinnen, das ist da übersetzt mit besteht. Er besteht um des vollendeten Lebens. Vollendeten Leben ist schon Fachausdruck da, des guten Lebens. Eu ist das gute Leben. Und Die Frage ist jetzt, was trägt der Staat zum guten Leben bei, zusätzlich zum Überleben? Und die Antwort in der Passage, ich nehme sie mal vorweg, ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt auch Eigentumsordnung. Und das ist der Punkt, an dem die staatliche Eingreifsmöglichkeit in die Verteilung von Besitz zugunsten eines guten Lebens einer Gemeinschaft beim Aristoteles thematisiert wird. Danke. Thank you.